HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Bianca Schwarz, guten Tag.
Ich versuche das immer so zu erklären, es war ja nicht immer so. Ich glaube, das ist immer wichtig zu sagen, weil die Leute verstehen manchmal gar nicht, warum man so lange mit einem Mann zusammenbleibt, der einem das alles angetan hat.
Schildern Sie uns doch mal, was an besagtem Tag genau vorgefallen ist, Frau Bohrer.
Es war laut, ach, wir hatten nur ein bisschen Zoff. Trage Sonnenbrille, denn ich hab einen dicken Kopf.
Bei psychischen Gewaltdelikten sind es 89% und auch bei Mord und Totschlag sind es 76%, wo Frauen Opfer werden.
Warum sind sie nicht einfach gegangen?
Dieses tägliche Runtermachen. Und das wurde dann halt wie so eine Art unsichtbares Gefängnis. Und dann kam halt noch die Gewalt da hinzu. Ja, und zum Schluss hat man irgendwie aufgegeben.
Und Blut auf meinem Zara-Kleid. Wer behandelt seine Frau so? Das kann ja nur ein Arschloch sein.
Was wir erleben, ist, dass die Einzelfälle heftiger sind, weil die Wut, die emotionale Angespanntheit sind noch mal heftiger, als das außerhalb von Corona-Zeiten der Fall ist.
Aber Angst hab ich nicht mehr, meine Seele trägt die Narben, doch ich kenn meinen Wert. Kämpferin wächst.
Jeden Tag wird versucht, eine Frau von ihrem Partner umgebracht zu werden und jeden dritten Tag wird es auch geschafft. Und das ist eine Zahl, die ist so erschreckend, da kriege ich jetzt Gänsehaut, weil das ein Thema ist, das wir eigentlich verhindern könnten, wenn wir halt eben nicht still sind.
Du warst nur ein mieser Teil von mir, hab dich aus meinem Leben ausradiert, Vergangenheit.
Das war ein Ausschnitt aus einem Musikvideo, das gestern veröffentlicht worden ist. Sarah Bohrer ist die Künstlerin. Sie hat 10 Jahre lang in einer gewalttätigen Beziehung gelebt und sie hat es gestern sehr mutig offengelegt mit einem Video mit teils brutalen Szenen häuslicher Gewalt. Unbeschönigt, unverklärt. Sehen Sie mal im Kopf die Frauen durch, die Sie kennen. Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von körperlicher und/oder sexualisierter Gewalt betroffen. Das sagt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen, Jugend. Und dabei geht es um Frauen aus allen sozialen Schichten. Es gibt sie nicht, die typischen Opfer. Jeden dritten Tag wird eine Frau in Deutschland ermordet durch ihren Partner oder Ex-Partner. Und auch in diesem Jahr ist die Zahl der Fälle häuslicher Gewalt wieder gestiegen. 4/5 der Taten gehen von Männern aus. Die Corona-Pandemie soll die Situation zu Hause zusätzlich verschärft haben. Aber als häufigster Grund von Gewalt gegen Frauen gelten patriarchale Strukturen in der Familie. Und die sind nicht, wie manche ja gerne behaupten, nur in Familien mit Migrationshintergrund zu finden. Patriarchen sind auch deutsche Männer. Wie stellt sich die Gesellschaft aber eine Frau vor, die Opfer von häuslicher Gewalt geworden ist? Als Mäuschen, als schwache Person, die nicht den Mut hat, sich zu trennen, nicht das Rückgrat gegen den prügelnden Mann aufzubegehren. Das ist der Fehler, den wir als Gesellschaft machen. Wir stigmatisieren die Opfer und wir nehmen ihnen so einen freien Raum, in dem sie ihre Stimme erheben könnten. Jede Frau, egal wie klug, selbstbewusst oder erfolgreich im Job, kann Opfer häuslicher Gewalt werden. Wie kommen wir denn also alle zusammen aus diesem Teufelskreis wieder raus? Nicht wehrlos. Frauen gegen Gewalt. So heißt der Tag heute. Und der begriffliche Weg von Streitigkeiten zwischen Eheleuten zu dem heute üblichen häusliche Gewalt, der war weit. Auch häusliche Gewalt ist als Begriff nicht unumstritten. Aber wieso er eine erste Errungenschaft ist, das bereitet Pierre Rauschenberger auf. Ihr Beitrag beginnt mit einem historischen Interviewausschnitt aus den späten 70ern.
Lief er der Nacht rum mit Messer und mit dem Hammer und da haut er mir den Hammer so ein Stück neben den Kopf an mir vorbei. Und wenn er nachher zu sich kommt, das tut ihm dermaßen leid.
Die allgegenwärtige Illusion von der Familie als Schonraum für Geborgenheit hat den Blick für diesen Schauplatz täglicher Tragödien verstellt. Die trügerische Poetisierung von Liebe und Ehe macht blind für die unpoetische Wirklichkeit.
Ein Feature des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 1978 thematisiert ein Problem, das damals noch als Randgruppenproblem, als Unterschichtenthema wahrgenommen wurde. Gewalt gegen Frauen. Als Ende der 70er Jahre die ersten Frauenhäuser entstanden, gab es in Deutschland immer noch viele Menschen, die diesen Einrichtungen äußerst skeptisch gegenüberstanden.
Die gesagt haben, wenn es solche Häuser gibt, werden die Frauen destabilisiert, denn es handelt sich ja um sehr verunsicherte Frauen, die noch gestützt werden müssen und die den Schutz der Familie brauchen und dass Familie bei allen Problemen hilft.
Amai Wiegel hat im Frauenhaus in Celle gearbeitet und als Lokalpolitikerin die gesellschaftliche Stimmung der 70er Jahre verfolgt. Wenn damals über Gewalt gegen Frauen gesprochen wurde, dann oft verharmlosend als Streitigkeiten zwischen Eheleuten. In einem Beitrag des Radiosenders SFB in Berlin aus dem Jahr 1985 erzählt eine Frau:
Ich hatte viel zu viel Angst, dass wenn die Polizei geht, dass mein Mann mich dann umbringt, ne? Deswegen hatte ich ja so viel Angst. Und die Polizei, die hat ganz blöd so mich angeguckt und hat so auf die naive Art und hat gefragt, hat ihr Mann sie denn geprügelt? So auf die Art, ach Gott, und vielleicht hat sie das verdient und so, ne?
Eva Hack hat das Frauenhaus Kassel mitgegründet. Auch sie hat erlebt, wie unkooperativ die Polizei in den 70er und 80er Jahren noch war.
Wir sind häufig ein in die Wohnung gegangen, also die Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser in Hessen war das überall so, und haben ohne Polizeischutz die Sachen von den Frauen, die nötigen Sachen von den Frauen und Kindern aus der Wohnung geholt. Das hat sich zu heute grundlegend verändert. Das ist einfach so, dass das überhaupt kein Problem mehr ist, wenn wir Polizeischutz brauchen, und dann bekommen wir den auch.
Erst 2002 änderte sich dann grundlegend etwas. Das sogenannte Gewaltschutzgesetz wurde erlassen. Es verpflichtet die Polizei, bei familiären Streitereien, zu denen sie gerufen werden, einzugreifen. Von der Gründung der ersten Frauengruppen in den 70er Jahren bis zum Gewaltschutzgesetz sind fast 30 Jahre vergangen. Der Weg dorthin bestand aus vielen kleinen Schritten. Einer davon war ein Begriff, der aus den USA übernommen wurde und sich nach und nach durchsetzte. Häusliche Gewalt.
Also nach meiner Erinnerung ist dieser Begriff Ende der 90er Jahre aufgekommen, und zwar tatsächlich auch im Vorfeld der Einführung des Gewaltschutzgesetzes. Also dieser Begriff ist ja deshalb eingeführt worden, um eine große Akzeptanz in den ganzen Institutionen zu erreichen.
Für Eva Hack war der Begriff eine Notwendigkeit, um den Boden zu bereiten für das Gesetz. Trotzdem kann sie sich bis heute nicht mit ihm anfreunden und bevorzugt zwei andere Begriffe.
Gewalt gegen Frauen und Männergewalt sind ja politisch aus dem politischen Spektrum geprägte Begriffe und benennen entweder den Täter oder aber die betroffene Frau. Und häusliche Gewalt, und das ist auch die Kritik, die Kernkritik, neutralisiert das total.
Amai Wiegel hat nie diese Bedenken geteilt.
Er wird akzeptiert, der Begriff, und wir können da eigentlich ganz gut mitarbeiten, weil er den gesamten Bereich der Bedrängnis von Frauen, die familiärer Gewalt gegenüberstehen, umfasst.
Es wäre jetzt, glaube ich, zu zugespitzt zu sagen, dass der Begriff die Ursache dafür war, dass sich dann ja eben das Bewusstsein änderte oder dass sich die Gesetze änderten irgendwann dann auch oder dass sich die Einstellung der Polizei zu dem Thema änderte.
Sagt die Historikerin Catherine Davis.
Aber der Begriff war natürlich sehr wichtig, also auch in der Wissenschaft, dass es dann einfach ein Forschungsfeld gab, häusliche Gewalt, also dass das was ist, wozu man arbeitete. Also in dem Sinne war diese Begriffspolitik schon essentiell, würde ich sagen, ja.
Es gibt zig Stellen in Deutschland, die Hilfe für Frauen anbieten, und eine davon ist Frauen helfen Frauen Frankfurt e.V. Auch da melden sich in den letzten 2 Jahren mehr Frauen als zuvor. Birgit Schnitzler ist am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Schnitzler, wie lange halten Frauen denn aus, bis die sich bei Ihnen melden? Also ich kann mir vorstellen, dass es nicht die erste Ohrfeige ist, bei der sie dann angerufen werden.
Das ist richtig. Das ist sehr selten, dass Frauen sehr schnell handeln, wenn es zu körperlicher Gewalt kommt. Aber es kann ja außer körperlicher Gewalt auch die psychische Gewalt schon lange vorher passiert sein. Und selbst wenn einmal die Hand ausrutscht, dann sehen oft die Frauen noch nicht den Grund, sich Hilfe zu suchen. Das dauert sehr lang. Oft haben die Frauen ein ganz großes Schamgefühl, darüber zu sprechen, weil sie die Verantwortung bei sich sehen. Kriegen sie auch immer wieder eingeredet, dass wenn sie sich anders verhalten würden, dass sie dann eben nicht so behandelt werden würden. Und versuchen dann immer wieder, sich in ihrem Verhalten dem anzupassen, was gewünscht wird. Immer mit dem gleichen Ergebnis, dass es trotzdem dann wieder zur Eskalation kommt. Und oft ist es so, dass die Frauen erst kommen, wenn sie tatsächlich schon kräftemäßig ziemlich am Ende sind.
Ja, gerade Sie hatten das gerade auch so benannt, ne? So, wenn die Hand mal ausrutscht. Das hat ja auch gleich so was Verharmlosendes, ne?
Also genau.
Da kann ich mir gut vorstellen, dass eine betroffene Frau da eher abwartet. Aber wenn Sie sich dann melden, mit welchen Anliegen? Geht es darum, erst mal reden zu können, oder sind es wirklich dann konkrete Hilfsgesuche?
Da, sowohl als auch. Das kann sein, dass die Frau erstmal darüber redet und noch gar nicht das Wort Gewalt in den Mund nimmt und versucht es auch herunterzuspielen. Ja, dann habe ich mich halt so und so benommen. Deswegen ist er dann ausgerastet und ihm ist die Hand ausgerutscht. Und dann eben das Wort Gewalt zu hören, ist im ersten Moment für die betreffende Frau vielleicht nicht schön, aber hilft dann so auch ein Stück zur Erleichterung, weil sie im Grunde genommen das schon verinnerlicht hat, dass das Gewalt ist, aber es noch nicht aussprechen konnte.
Ist dieses Herunterspielen auch ein Warnsignal? Also wenn, ich denke mir gerade, wenn ich jetzt irgendwie in meinem persönlichen Umfeld vielleicht die Nachbarin im Flur treffe oder so und sie spielt was herunter, sollte ich da aufmerksam werden?
Meine Erfahrung ist, dass wenn Frauen das so runterspielen, ja, wenn sichtbar ist, dass eine Frau Gewalt erlebt hat für die Nachbarn und die Frau wird angesprochen von den Nachbarn und sie sagt, ich bin da gegen den Schrank gefallen oder wir haben uns gestritten und ihm ist die Hand ausgerutscht, dann würde ich als Nachbarin schon sehr hellhörig werden, ja.
Wie können denn die Beratungsstellen, also Ihre Beratungsstelle konkret, wie können Sie denn dann helfen, über das Gespräch hinaus?
Wir können der Frau Handlungsempfehlungen geben. Das heißt, die Frau soll in jedem Fall die Polizei rufen. Wir können Sicherheitsstrategien entwickeln, wenn sie merkt, es kann zu einer Eskalation kommen, sich in einen Raum zu begeben, den sie abschließen kann, das Handy immer bei sich zu behalten, auch so eine Notfalltasche irgendwo im Keller verstauen, wenn sie schnell flüchten muss, dass sie weiß, dass die wichtigsten Dinge, die sie erstmal braucht, mitnehmen kann, dass, wenn sie die Polizei ruft, den Mann aus der Wohnung auch verweisen kann und so weiter. Also Handlungsmöglichkeiten können wir entwickeln. Je nachdem, wo die Frau gerade ist, nicht jede Frau, die zu uns in die Beratungsstelle kommt, will sich sofort trennen.
Es gibt ja auch so ein Handzeichen, das man machen kann, also gerade wenn eine Frau vielleicht in Begleitung angetroffen wird, ne, wenn sie nicht sprechen kann und so weiter. Es gibt ein Handzeichen, das international gilt, mit dem eine Frau um Hilfe bitten kann, aber das ist noch nicht sehr bekannt. Würden Sie mir bitte einmal erklären, wie man dieses Handzeichen macht, damit es eben auch erkannt werden kann?
Ja, das ist wirklich noch sehr neu und hier bei uns noch nicht sehr bekannt. Ist ein Zeichen, die Frau legt den Daumen in die Handinnenfläche und legt dann die vier Finger über diesen Daumen, sodass eine Faust entsteht. Also wenn diese Bewegung kommt, dieses Zeichen kommt, dann ist es ein Zeichen, dass diese Frau Hilfe braucht.
Wie kann man denn jetzt Ihre Organisation Frauen helfen, Frauen Frankfurt e.V. unterstützen?
Wir freuen uns über Fördermitgliedschaften, wir freuen uns über Spenden. Auf unserer Homepage können Sie spenden und können das ganz bargeldlos machen.
Und wie können jetzt Frauen in Frankfurt oder aus dem Rhein-Main-Gebiet dann mit Ihnen in Kontakt kommen, wenn sie Hilfe brauchen?
Also zum einen über unsere Homepage. Wir haben seit 2017 die Möglichkeit, sich auch online an uns zu wenden. Es gibt eine gesicherte Plattform, wo die Frauen sich anonym melden können und dann ihr Anliegen schildern können. Das wird in letzter Zeit sehr häufig genutzt, weil die Frauen die Möglichkeit haben, zu einem Zeitpunkt das loszuwerden, was sie loswerden müssen, wo sie glauben, sicher zu sein, wo aber nicht unbedingt eine Beratungsstelle offen hat. Und das zum Beispiel nachts. Und sie kann anonym bleiben erstmal. Und da kann das passieren, dass die Frau dauerhaft anonym bleibt. Aber wir erleben auch immer wieder, dass Frauen dann aus der Anonymität rauskommen und eben eine Telefonberatung oder wenn es geht, im Moment ist persönliche Beratung natürlich sehr eingeschränkt, auch persönlich sich beraten lassen. Und dann gibt es seit neuestem hier in Frankfurt von einem Arbeitskreis im Norden Frankfurt, Bornheim und Nordend entwickelt worden. Die soll bei Drogerien, Apotheken, Kinderärzte verteilt werden. Da ist vorne ein Stoppzeichen mit einem Haus und darin ist ein Paar, was sich streitet und dann auch schlägt. Und ist die Telefonnummer mit oben drüber Hilfe von uns aufgeschrieben und der QR-Code und die Polizeinummer, also die 110. Und diese Karten nennen sich Hosentaschenkarten, damit sie in die Hosentaschen passen, wenn die Frauen zum Beispiel beim DM in der Hygieneabteilung einkaufen und sehen die Karte.
Birgit Schnitzler von der Beratungsstelle Frauen helfen, Frauen Frankfurt e.V. Die Autorin Julia Korbik hat für eine andere Organisation, das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, eine fiktive Kurzgeschichte geschrieben aus der Sicht einer Freundin und die geht so los.
Sie hat sich verändert. Du kannst nicht genau sagen, inwiefern, aber sie ist anders als bei eurem letzten Treffen. Wie lang ist das her? Fast schon ein Jahr? Du begegnest ihr zufällig in einem Supermarkt. Du stehst vor dem Kaffeeregal, als du aus dem Augenwinkel jemanden wahrnimmst. Sie. Du rufst ihren Namen, halblaut, siehst, wie sie zusammenzuckt und sich umdreht, wie sie auf dich zukommt und dabei einen Blick über die Schulter wirft, so als würde sie jemanden suchen. Du erinnerst dich, dass sie und ihr Freund hier in der Gegend wohnen. Du warst damals auf der Einweihungsparty. Große, helle Wohnung mit bodentiefen Fenstern, die Einrichtung schlicht und vermutlich teuer. Es ging sehr schnell bei den beiden. Kennenlernen, große Liebe, ein paar Monate später ist sie bei ihm eingezogen. Du hast dich für sie gefreut. Du fandest, das hatte sie verdient nach ihrer letzten Trennung, die so schwierig für sie war. Sie sieht aus wie immer und doch ganz anders. Es ist, als hätte jemand einen Filter über sie gelegt, der ihre Umrisse unscharf macht, verschwommen. Sie wirkt fahrig, nervös und guckt dich nie direkt an. Sie erzählt, dass sie sich gerade beruflich neu orientiere. Sie habe in der Übersetzungsagentur gekündigt, sie sei da schon lange nicht mehr glücklich gewesen. Du sagst, dass sie sicher bald etwas Neues finden würde, dass es manchmal besser sei, eine Pause einzulegen und zu schauen, was man eigentlich machen will. Sie nickt und hebt eine Hand, um sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht zu streichen. Durch die Bewegung rutscht ihr Ärmel ein Stück hoch und da siehst du es. Einen bläulichen Abdruck um das Handgelenk, so als ob jemand fest zugedrückt hätte. Sehr fest.
Ein Ausschnitt aus einer Kurzgeschichte von Julia Korbik. Wir hören im Laufe der Sendung noch mehr dazu. Nicht wehrlos. Frauen gegen Gewalt. So heißt der Tag heute. Und durch Corona hat sich die Lage zu Hause indirekt weiter verschärft. Jörg Welschehold.
Corona sorgt für Verunsicherung, Angst und Frust und es macht viele Menschen aggressiv. Was für die gesamte Gesellschaft gilt, verdichtet sich im Privatbereich. Die Gewalt in Partnerbeziehungen hat 2020 um 4,4% zugenommen, stärker als in den Vorjahren. 80% der Opfer sind Frauen, Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht.
Und eigentlich sollte das Zuhause, also das Heim, die Wohnung, der sichere Ort sein, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich sicher fühle. Und gerade das müssen viele Frauen erleben, dass sie da gerade nicht sicher sind.
Die Zahl der angezeigten und polizeibekannten Gewalttaten belegt den Corona-Zusammenhang nicht eindeutig. Der Chef des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, weiß aber, dass Stressfaktoren wie Existenzangst eine große Rolle spielen.
Insgesamt kann man aber sagen, dass die genannten Risiko- und Stressfaktoren in der Corona-Pandemie erhöht sind und daher eine Zunahme von Gewalthandlungen nicht ausgeschlossen werden kann.
Es gibt eine andere Statistik, die den Zusammenhang zwischen Corona und Gewalt in der Partnerschaft sehr nahelegt. Petra Söchting vom Bundesamt für Familie und verantwortlich für das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen.
Seit dem ersten Lockdown erreicht uns alle 20 Minuten beim Hilfetelefon eine Anfrage zu häuslicher Gewalt.
Und das ist deutlich mehr als je zuvor. Gezwungenermaßen haben Paare und Familien oft mehr Zeit miteinander verbracht, als ihnen lieb war. Das lag an Ausgangssperren und Lockdowns und daran, dass viele ihren Arbeitsplatz ins Homeoffice verlegt haben. Auch noch die Kinder zu Hause betreuen mussten, weil Kitas und Schulen geschlossen waren. Je enger das Zusammenleben, desto größer ist die Gefahr von Konflikten. Petra Söchting.
Beratungen zu Gewalt in Partnerschaften sind bei uns um 20% angestiegen im letzten Jahr.
Die geschäftsführende Bundesfamilienministerin Lambrecht will weiter dafür sorgen, dass es mehr Hilfsangebote, mehr Beratungsstellen und Frauenhäuser gibt. Und sie ermutigt betroffene Frauen, davon auch Gebrauch zu machen.
Viele Frauen ziehen sich zurück, haben Sorge, sich zu äußern, sich zu öffnen, Existenzängste, Ängste, wie es geht im familiären Umfeld weiter. Und das darf nicht sein.
Ja. Aber warum ziehen sie sich denn zurück? Warum kommen die Hilfsangebote so oft nicht bei den Frauen an? Warum reden sie nicht? Die Autorin, Journalistin und zukünftige Doktorandin im Bereich Soziologie und Kriminologie, Antje Joel, hat darauf eine ziemlich klare Antwort. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Joel, Sie haben selbst die Erfahrung häuslicher Gewalt gemacht, vor vielen, vielen Jahren. Aus Ihrer Erfahrung heraus, wie wird denn mit Opfern, wie wird mit Tätern umgegangen?
Also aus eigener Erfahrung und auch aus den Studien heraus und aus Gesprächen mit anderen Frauen sehe ich immer wieder, dass die Opfer auch weiterhin stigmatisiert werden und ausgegrenzt werden. Und das haben wir über 40 Jahre jetzt mit den Opfern so gemacht. Ich habe gerade gestern an einem Vortrag teilgenommen. Da ging es also wieder mal 1,5 Stunden um die Beschädigungen, die die Frauen durch die Gewalt erfahren. Und ich denke, das ist sicherlich wichtig, dass wir das zur Kenntnis nehmen. Aber wir listen jetzt seit 40 Jahren auf die Schäden, die die Frauen haben. Und immer wieder fiel das Wort Störungen, welche Störungen die Frauen entwickeln. Und wir lernen daraus, die Frauen sind defekt. Ja? Die sind beschädigt und nicht nur die Frauen sind beschädigt, auch ihre Kinder sind beschädigt, denn die Kinder werden entweder Opfer oder Täter. Und ich denke, da haben wir schon ein Label draufgeklebt, ja? Wir haben die Frauen schon wieder stigmatisiert.
Wenn Sie wir sagen, meinen Sie damit wir als Gesellschaft? Weil es ja drum, also es geht ja um die Frage, wie geht die Gesellschaft denn mit diesen Fällen um?
Ja, damit meine ich uns als Gesellschaft. Ich meine auch uns als Akademiker. Akademiker machen das auch sehr gerne und verstärken damit dieses Bild der Opfer noch einmal. Und auch das Gefühl der Frauen, das die Frauen bekommen. Und ich denke, wenn man sich wiederholt fragt, warum reden die Frauen nicht? Warum suchen die Frauen nicht Hilfe? Ich wurde vor 2 Tagen gefragt, wie können wir die Frauen besser ins Hilfesystem einbinden? Ja, zum Beispiel, indem man ihnen nicht gleich einen Sticker aufdrückt, ja, dass du bekloppt bist, dass du jetzt einen Schaden hast und deine Kinder sind auch beschädigt und du wirst wahrscheinlich auch deine Kinder schlagen, weil du selbst Gewalt erfahren hast. Also wenn ich weiß, dass ich gleich stigmatisiert werde, dann werde ich natürlich nicht sagen, ich habe Gewalt erfahren. Oder es wird mir sehr viel schwerer fallen.
Jetzt bei Ihnen selbst sind diese Gewalterfahrungen mittlerweile schon einige Jahre her. Und Sie leben mittlerweile in Irland und Sie werden ab nächstem Jahr an einem Forschungsprojekt arbeiten im Bereich Soziologie und Kriminologie. Worum genau wird es denn da gehen? Was für eine Forschung ist das? Weil Sie nähern sich diesem Thema ja jetzt auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene.
Ich beschäftige mich mit den Verbindungen zwischen Straßengewalt und häuslicher Gewalt. Wir tun ja immer so, als ob häusliche Gewalt ein ganz eigenes Phänomen ist. Und wenn man sich aber Straßengewalt anguckt und häusliche Gewalt und das miteinander vergleicht, dann sieht man unglaubliche Verbindungen.
Mit Straßengewalt meinen Sie was genau?
Straßengewalt, speziell im innerstädtischen Bereich, in den amerikanischen Städten, habe ich mir angeguckt. Also wir hören ja auch immer wieder Forscherinnen sagen, dass Armut überhaupt nichts mit häuslicher Gewalt zu tun hat. Und ich kann das gut verstehen, dass da die Sorge hintersteckt, dass wenn man sagt, Armut hat auch etwas damit zu tun, ja, dass man diese Sorge hat, dass man Tür und Tor öffnet für die Argumentation, ach so, das betrifft dann nur die Armen, ja, die können sich ja dann die Köpfe einschlagen, das interessiert uns andere alle nicht. Ja. Mein Fokus liegt auf Stigma und Ausgrenzung. Das, was ich die Politik der anderen nenne. Ja. Also ich glaube, auf Deutsch heißt es Spaltungspolitik, im Englischen sagt man Othering. Es sind immer die anderen. Es ist immer ein Problem der anderen. Die anderen machen das Problem, die anderen haben das Problem, ich bin nur marginal betroffen. Ja. Wir reden ja auch über Opfer und Täter bei häuslicher Gewalt, als sei es eine ganz andere Spezies Mensch. Ja.
Sie haben da gestern, wir hatten uns gestern schon mal ausführlicher im Telefon unterhalten, im Vorgespräch, und da haben Sie einen schönen Satz zu mir gesagt, der Ritter ist die andere Seite des Gewalttäters.
Ja, genau. Der US-Soziologe Anderson beschreibt also Gewalt im innerstädtischen amerikanischen Raum. Und die anständigen Familien, die sich von den Straßenfamilien unterscheiden, ja, die unterscheiden sich dadurch, dass sie ein verantwortungsvolles Familienoberhaupt haben. Ein Vater und Ehemann, der zu Hause ist, der Verantwortung für seine Familie übernimmt, der seine Familie leitet und der seine Familie schützt. Das ist das, was den Anstand dieser Familien ausmacht. Aber wenn wir ehrlich sind und genau hingucken, dann unterscheidet sich dieser anständige, leitende, verantwortungsbewusste und schützende Vater doch nicht sehr. Er ist die andere Seite des Gewalttäters. Auch dieser Mann ist der Mann, der die Kontrolle hat. Aber hier finden wir das gut. Ja? Er kontrolliert seine Familie, er beschützt seine Familie. Und das meine ich mit, ja, der Ritter ist die andere Seite des Gewalttäters. Ich kann dazu halt ein Beispiel nennen. Ich habe in einem Buch zu häuslicher Gewalt, einem deutschen Buch zu häuslicher Gewalt, ganz am Ende dieses Buches wird mir dann eine Szene verkauft, also wo der neue Freund der misshandelten Frau den Misshandler zusammenschlägt auf der Straße und ihm Zähne ausschlägt. Ja? Und das wird mir aber als romantisch verkauft. Also es steht dann, er kennt den Mann nicht, aber er hat ihre Narben gesehen. Ja? Dann denke ich, okay, hier wird mir der nächste Schläger als Ritter verkauft. Ja?
Das hat ja auch viel zu tun mit diesen sehr, sehr, sehr erfolgreichen romantischen Komödien.
Ja, das hat auch sehr viel mit zu tun mit den romantischen Komödien. Also da ist ja der Mann immer der Mann, der am Ball bleibt. Ich glaube, es sind Al Pacino und Michelle Pfeiffer in What's It, Frankie and Johnny, Also sie will nicht, er weiß aber, dass er der Richtige ist für sie. Also was der Mann macht in dem Film ist Stalking. Also er ruft sie permanent an, er steht vor ihrer Tür, er weiß, dass er der Richtige ist für sie, sie weiß das nur nicht und am Ende erkennt sie es auch, hurra, ja, dass er der Richtige ist. Aber wo ist der Unterschied zwischen ihm und dem Stalker, der immer wieder vor ihrer Tür steht und sie wollen eigentlich gar nichts mit ihm zu tun haben, der permanent anruft? Warum ist es hier erstrebenswert oder warum ist es hier beklatschenswert? Ja, das ist ein Mann, der weiß, was er will, der weiß, was richtig ist und der zeigt der Frau, was richtig ist.
Das heißt ja eigentlich im Umkehrschluss, wir brauchen ganz dringend Alternativrollenbilder für Männer und für Frauen.
Ja, genau, das denke ich auch. Und ich denke, das Grundproblem, also ich habe in meiner Masterarbeit habe ich mich mit Scham und Schuld beschäftigt, also woher diese Gefühle von Scham und Schuld eigentlich kommen bei den Frauen. Ja? Wir alle erklären die Frauen schuldig und Scham erwächst dann erst daraus. Schuld ist ja ein Gefühl, dass ich etwas falsch gemacht habe. Scham bedeutet, ich bin falsch, mit mir stimmt etwas nicht. Scham betrifft die Person, nicht die Tat. Ja, also erstmal werden diese beiden Gefühle immer zusammen in einen Topf gehauen, was ich finde, das nicht richtig ist. Und ja, woher kommt Scham? Es fällt ja nicht ein Eimer mit Scham vom Himmel auf die Frauen runter. Ja? Scham wird gemacht. Ich höre immer von Leuten, dass sie den Frauen eine Stimme geben wollen oder dass sie für die Frauen sprechen. Und das finde ich, ehrlich gesagt, eine Unverschämtheit. Ja? Weil die Frauen haben schon eine Stimme. Die brauchen niemanden, der für sie spricht. Die brauchen niemanden. Ich bin überhaupt nicht in der Position, irgendjemand eine Stimme zu geben. Was ich tun kann, ist ihnen den Raum und die Sicherheit einräumen, dass sie ihre Stimme erheben können. Und das haben die Frauen nicht. Auch etwas, was viele Frauen erzählen und was ich auch selbst erfahren habe, ist, dass was immer ich sage oder tue, wird gern vor diesem Hintergrund, wenn jemand weiß, ich habe häusliche Gewalt erfahren, dann wird es gern in den Zusammenhang gestellt. Ich war mal in einem Radiointerview, da habe ich gesprochen, dass ich auf Jagd gegangen bin in Nord-Idaho mit so einem Bunch of wilden Kerlen. Ja? Mhm. Und die Moderatorin sah darin ein deutliches Zeichen, dass ich hier das Muster der häuslichen Gewalt wiederhole. Ja? Hier begebe ich mich schon wieder in Gefahr. Ja? Völlig beknackt.
Weil Sie sagen, das hat ja nichts miteinander zu tun. Also auch hätten, wenn Sie diese Gewalterfahrung nicht gemacht hätten, wären Sie vielleicht mit einem Haufen wilder Kerle auf Jagd gegangen.
Genau, und ich denke, es sollte auch möglich sein, dass man mit einem Haufen wilder Kerle auf Jagd geht.
Absolut.
Absolut sollte das möglich sein, ja. Warum sollen dieser Haufen wilder Kerle per se eine Gefahr darstellen für mich? Das sollte nicht so sein. Und haben sie auch nicht.
Das Buch von Antje Jouel heißt Prügel, eine ganz gewöhnliche Geschichte häuslicher Gewalt. Darin erzählt sie sehr persönlich von ihren eigenen Gewalterfahrungen in ihren beiden Ehen und das setzt sie dann zusätzlich in einen soziokulturellen Kontext. Bei Rowohlt erschienen, 336 Seiten für 12 Euro. Die Autorin Julia Korbig hat für das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen eine fiktive Kurzgeschichte aus der Sicht einer Freundin geschrieben. Die ahnt, dass da irgendwas nicht stimmt, nachdem sie ihre Freundin nach langer Zeit zufällig in einem Supermarkt getroffen hat.
Zu Hause sortierst du die Einkäufe ein. Mit den Gedanken bist du noch im Supermarkt. Du wirst dieses seltsame Gefühl nicht los. Aber du willst keine Panik verbreiten. Vielleicht bildest du dir ja auch nur was ein. Du hast ihren Freund nur ein paar Mal gesehen und fandest ihn ganz okay, wenn auch ein bisschen zu glatt, zu bemüht. Du siehst ihn vor dir. Er ist Partner in einer großen Anwaltskanzlei, strahlt müheloses Selbstvertrauen aus, Schwiegermutters Traum. Aber er hat die Haltung von Männern, die sich selbst zu klein finden und versuchen, größer zu wirken. Sie war so glücklich mit ihm. Sie verschwand in ihrer Beziehung, wie so viele andere. Weil du nicht weißt, was du machen sollst, scrollst du dich durch Webseiten und stößt dabei auf eine Telefonnummer. Auf der Seite steht, dass sich nicht nur Betroffene melden können, sondern auch Menschen, die sich Sorgen machen. Bevor du dir es anders überlegen kannst, gibst du die Nummer ein. Es klingelt. Eine weibliche Stimme sagt, hier ist das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Eine Woche ist dein Gespräch mit der Beraterin her, eine Woche, in der du täglich gegrübelt hast, wie du das Ganze angehst. Schließlich rufst du sie an. Zuhören, nicht beurteilen, Verständnis zeigen, keine vorschnellen Ratschläge geben. Das hat die Beraterin gesagt. Und auch berücksichtigen Sie die Situation, in der Ihre Freundin sich befindet. Respektieren Sie ihre Bedürfnisse und Wünsche. Aber hast du gefragt, ihr Bedürfnis sollte doch ganz klar sein, nämlich, dass sie aus dieser Beziehung raus will? Nicht unbedingt, hat die Beraterin geantwortet. Viele betroffene Frauen sind bereit, die Gewalt durch ihren Partner zu ertragen. Es ist für sie oft sehr schwierig, sich selbst als Betroffene zu begreifen. Du weißt nicht, was du von dem Gespräch mit ihr erwartet hast. Wahrscheinlich, dass sie deinen Verdacht bestätigt, dass sie sagt, hilf mir. Stattdessen sagt sie, alles sei okay. Natürlich würde ihr Freund sie nicht schlecht behandeln, warum sollte er? Er sorge für sie, er liebe sie, alles sei perfekt. Sie sagt mit Nachdruck, perfekt, ich brauche deine Hilfe nicht. Sie legt auf und du sitzt einfach nur da. In den kommenden Wochen, Monaten versuchst du immer wieder, sie zu erreichen. Sie ignoriert dich.
Ein Ausschnitt aus einer Kurzgeschichte von Julia Korbik. Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen erreichen sie unter 08000 116 016. Nicht wehrlos, Frauen gegen Gewalt, so heißt der Tag heute. Und da beklagt man ja immer wieder, die Gesellschaft, also wir alle, schaut in erster Linie auf die Frauen, fragt, was sie falsch gemacht haben, warum sie bleiben, wieso sie sich das gefallen lassen, warum sie nicht einfach gehen. Die Gesellschaft fragt erheblich seltener, was die Männer dazu bringt, zuzuschlagen, wieso es zu diesen Gewaltausbrüchen kommt und wie sie lernen könnten, mit dem Druck anders umzugehen. Dabei gibt es Therapieangebote für gewaltbereite Männer. Sabine Zollner.
Wir sitzen hier im Gruppenraum der Beratung für Männer gegen Gewalt, also einer Beratungsstelle für Männer, die ihre Partnerin geschlagen haben, Gewalt angetan haben. Und hier können die Männer lernen, Konflikte in der Familie konstruktiv zu lösen.
Der Diplompsychologe Gerd Hafner sitzt in einer kleinen Erdgeschosswohnung in Berlin-Mitte. Für 6 Monate kommen die Teilnehmer einmal pro Woche hier in die Beratungsstelle. Die meisten nicht freiwillig. Sie werden oft von einem Gericht, dem Jugendamt oder ihrer Partnerin geschickt.
Das Allerwichtigste, wenn Männer sich verändern wollen, ist, dass sie die Verantwortung übernehmen. Dass sie gesagt haben, ich habe es getan. Sie haben nicht nur reagiert, sondern sie haben tatsächlich ja jemanden schädigen wollen. Das ist die Voraussetzung überhaupt, um sich zu verändern.
In den Gruppentrainings lernen die Männer zuzuhören, die eigene Wut unter Kontrolle zu bekommen und über ihre Rolle als Partner und Vater nachzudenken. Wichtig ist auch zu erkennen, wo Gewalt anfängt und was diese für die Partnerin und Kinder bedeutet.
Die Definition von Gewalt ist ein wichtiges Thema. Die Männer lernen, darüber sich Gedanken zu machen. Es gibt jetzt keine allgemeine akademische Diskussion darüber, was Gewalt ist, sondern gerade nicht physische Gewalt, sondern die zu erkennen, wo die Grenzen sind, wo die Frau tatsächlich gedemütigt wird, beleidigt wird. Und wenn dieses jeden Tag passiert, dann ist das also eine psychische Gewalt. Und da sollen die Männer auch achtsamer mit umgehen.
Auch Michael Roth nahm an dem Training teil. Der Vater von 2 Kindern heißt in Wahrheit anders, möchte aber nicht mit seinem echten Namen im Radio genannt werden. Da nicht alle Teilnehmer einer Aufnahme beim Gruppentraining zugestimmt haben, spricht Michael Roth alleine über seine Erfahrungen.
Also bei uns war es erst, dass wir uns beide hochgeschaukelt haben, meine Frau und ich, von in Sachen Worten. Und es hat sich dann entladen in einem handfesten Schreit. Also es gab dann wirklich körperliche Gewalt.
Wer kümmert sich nachts ums Baby? Wer putzt morgen das Badezimmer? Michael Roth und seine Frau stritten oft über alltägliche Aufgaben, bis der Streit irgendwann eskalierte.
Es gab dann noch einen größeren Zwischenfall, wo einfach auch das Jugendamt mit involviert war. Ich habe dann gesagt, okay, ich bin an einem so einen Punkt, ich brauche die Hilfe und jetzt suche ich sie mir.
Die Zeit in der Beratungsstelle hat dem Familienvater weitergeholfen. Er hat vor allem gelernt, weniger dominant aufzutreten, mehr Verantwortung im Haushalt zu übernehmen und einfach mehr mit seiner Frau zu sprechen.
Ich davor eben nicht so das Gespräch gesucht habe, ich suche es jetzt eher in dem Punkt, ich lasse es wirklich nicht bis 12:01 köcheln. Es gibt dann wirklich eine Phase, wo ich sage, nein, jetzt muss ich jetzt reden, jetzt muss ich den Konflikt schon anfangen zu lösen, aber auch in einer ganz anderen Art und Weise. Und wenn ich jetzt zurückblicke und die Gespräche jetzt und vorher vergleiche, es hat mir doch schon sehr gut getan an dem Punkt.
Doch auch der Kontakt zu den anderen Teilnehmern hat Michael Roth geholfen.
Für mich war es gut in dem Fall, dass es wirklich eine Gruppe gab, die mir dann auch den Kopf gewaschen hat, die dann auch ihre Meinung vertreten hat. Dann konnte man sich austauschen, hey, ich habe das Problem, du hast das Problem, wie hast du das gelöst? Also für mich als Person war es in der Gruppe eindeutig angenehmer als in Einzelgesprächen.
Für Projektleiter Gerd Hafner ist es wichtig, dass die Männer verstehen, dass der Weg weg von Gewalt ein langer Prozess ist, dass sie nach den 6 Monaten nicht geheilt sind. Deshalb bleiben seine Kollegen und er auch nach dem Training mit den Teilnehmern in Kontakt. Dabei arbeiten sie auch eng mit den Frauen und Kindern zusammen.
Wichtig ist natürlich, wenn wir Kontakt haben zu den Partnerinnen und auch zu den Kindern. Wenn also die Frau, die Partnerin des Mannes angebunden ist an einer Frauenberatungsstelle, dann können wir sehen, ob sich tatsächlich was positiv ändert oder auch vielleicht etwas negativ sich entwickelt. Und wir haben da ein Feedback, wir haben dann eine Rückkopplung darüber, was tatsächlich ankommt.
Das Thema vertiefen wir jetzt mit Justine Glatz-Otschek. Sie ist psychologische Beraterin und systemische Therapeutin und insbesondere arbeitet sie im Bereich Gewalt in Beziehungen eng mit Täterinnen und Tätern zusammen. Guten Abend. Kurzes Problem mit der Leitung.
Guten Abend, hallo. Ach, Frau Schwarz, hören Sie mich jetzt?
Oh, ich höre Sie, aber ich höre Sie sehr, sehr verzettelt. Vielleicht wechseln wir aufs Telefon. Ich höre grundsätzlich nur, dass Sie da sind. Wir rufen Sie kurz auf dem Telefon an und machen dann weiter. So, ich hoffe, das hat sie jetzt gehört. Also wir überbrücken jetzt kurz und versuchen das nochmal auf dem Telefon. Da ist uns scheinbar zwischendurch die Leitung zusammengebrochen. Aber glücklicherweise haben wir die Handynummer vorliegen und sollten es dann schaffen, in wenigen Sekunden mit Justine Glatz-Otschek auch sprechen zu können. Weil mit ihr haben wir heute Abend noch ein bisschen was vor. Sie müsste jetzt da sein. Hallo?
Guten Abend. Ja, ich bin da.
Hallo. Wunderbar. Jetzt kann ich Sie auch verstehen. Eben habe ich nur gehört, dass irgendwas da ist. Hallo.
Oh. Jetzt bin ich da.
Sehr schön. Ich stelle Ihnen gleich die erste Frage, anknüpfend an den Beitrag, den wir eben gehört haben. Die Männer, die zu so einer Therapie kommen, kommen die freiwillig oder geschieht das auf Druck von einem Gericht, einer Partnerin, der Polizei hin? Wie kann ich mir das vorstellen?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe mit Männern gearbeitet, die von sich aus erkannt haben, dass sie ein Problem haben, mit Konflikten in der Beziehung umzugehen. Einige haben sich erschreckt, weil sie sich erinnert gefühlt haben an die Erfahrungen, die sie selbst als Kind gemacht haben zu Hause. Wiederum andere wurden indirekt von der Frau geschickt, die vielleicht sagte, entweder du machst etwas oder ich verlasse dich. Und wiederum ein großer Teil kam entweder übers Gericht oder seitens des Jugendamtes wurde es empfohlen, dass die Männer sich in Therapie, in Beratung begeben und Hilfe bekommen.
Woran genau wird denn dann gearbeitet?
Im Grunde geht es natürlich darum, Rückfallprävention sicherzustellen. Das ist allerdings ein langer Weg, denn im ersten Moment, wenn die Täterinnen und Täter vor allem kommen, dann sind sie auch selbst häufig schambehaftet. Es ist kein Thema, die eigene Frau, die eigenen Kinder vielleicht zu schlagen, es ist kein Thema, mit dem man sich brüsten kann. Das heißt, natürlich wird über das Delikt gesprochen. Die Haltung ist auch sehr klar, dass Gewalt etwas ist, was nicht für gut geheißen wird, aber der Mensch an sich bekommt Raum. Das heißt, es wird über das Delikt gesprochen, aber auch sehr viel über das Thema Männlichkeit. Was ist es, ein guter Partner zu sein? Es geht um die Rolle, die der Mann vielleicht erfüllen möchte. Es geht um Wünsche und Sehnsüchte. Und es geht natürlich sehr stark darum, auch neue Wege zu finden, mit eigenen inneren Anspannungen umzugehen, mit Konflikten umzugehen. Und auch wenn die Partnerin sich nicht so verhält, wie der Mann, der Täter, es gerne möchte.
Ich möchte die Männer natürlich genauso wenig stigmatisieren, wie ich das akzeptieren könnte, wenn es bei den Frauen passiert. Aber trotz allem versuche ich Ihnen jetzt so eine etwas pauschalisierende Frage zu stellen. Gibt es so eine Art Täterprofil? Beziehungsweise kann man erahnen, was das für Männer sind? Weil das ist ja was immer so wichtig ist, glaube ich, dass das nicht der von vornherein vorhersehbare Schlägertyp ist, der das machen muss. Das kann auch ein total zugewandter, liebevoller Familienvater sein, oder?
Genau. Und es gibt somit nicht den Tätertyp, sondern eine große Zahl der Männer, die im häuslichen Gewalt oder im häuslichen Umfeld gewalttätig werden, sind Männer, bei denen würde man es nie erahnen. Das sind die netten, freundlichen Nachbarn, die liebevollen Väter und so weiter. Aber es sind häufig Männer, die ein ganz klares Bild davon haben, was Männlichkeit bedeutet. Und die auch eine emotionale Abhängigkeit von der Partnerin verspüren und Angst haben, verlassen zu werden. Es gibt eine Gruppe von Männern, bei denen wir zum Beispiel sehen, dass sie mit dieser emotionalen Abhängigkeit, die wir ja so ein Stück weit auch in Beziehungen immer haben, wir vertrauen der anderen Person und möchten nicht, dass diese uns verlässt, dass sie aber mit diesem Gedanken nicht umgehen können, stark eifersüchtig werden, mit der Eifersucht nicht gut umgehen können und dadurch anfangen, die betroffene Frau dann zu demütigen, herabzuwürdigen, weil es ein Gefühl der Kontrollierbarkeit mit sich bringt. Aber dennoch, die Anspannung baut sich auf, sie wird immer stärker, immer deutlicher, bis sie dann irgendwann, naja, in einer Art Gewaltexplosion sich entlädt. Und danach haben wir es immer wieder mit Tätern zu tun, die sich entschuldigen. Und also aus meiner Erfahrung weiß ich, die Männer meinen es dann auch ernst. Nur sie können nicht umgehen mit diesem Gefühl der emotionalen vielleicht Abhängigkeit, mit der Angst verlassen zu werden.
Und das ist ja wahrscheinlich auch das, was die Frauen merken. Ne? Also die merken, die meinen es ernst und geben dann vielleicht auch immer mal wieder an der einen Stelle ein bisschen nach. Aber ja, wie hoch ist denn die Erfolgsquote von so einer Therapie?
Es gibt einige Therapien, die wissenschaftlich begleitet wurden und wir sehen, dass die Erfolgsquoten gut sind. Wie wir es gerade im Beitrag auch gehört haben, es ist allerdings ein langer Prozess. Das heißt, mit Abschluss der Therapie ist mit Sicherheit die Gefahr nicht für immer und ewig gebannt. Dafür ist es wichtig, dass wir verstehen, dass Beziehungsgewalt eine Art Bindungsmechanismus ist. Das heißt, es eine Form ist, Beziehung aufzubauen, Beziehung sicherzustellen und auch das eigene Gefühl der Ohnmacht zu kontrollieren. Und das ist ein immerwährender Prozess, in dem die Männer dann auch drin sind. Was schon mal sehr hilfreich ist für die Klienten, mit denen ich gearbeitet habe, ist, dass sie in einer Beratung oder in einer Therapie auch Raum für sich bekommen. Natürlich, das Verhalten wird nicht als gut befunden, ganz und gar nicht. Aber der Mensch hat Raum mit all den Bedürfnissen, den Ängsten, den Problemen. Und wie wir es auch gerade im Beitrag gehört haben, ist es auch wohltuend für die Täter zu hören, dass sie nicht alleine sind. Und nur dann, wenn sie sich dem Problem stellen können, können sie auch neue Lösungen, neue Wege erarbeiten.
Justine Glatzoczyk, wir sprechen gleich noch weiter miteinander und zwar über den Aspekt, wie wir alle gesellschaftlich tatsächlich dazu beitragen können, dass Frauen einen sicheren Raum bekommen. Aber wir hören zuerst noch den letzten Teil der fiktiven Kurzgeschichte der Autorin Julia Korbig, die sie für das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen geschrieben hat. Da hat eine Frau jetzt Wochen und Monate lang versucht, ihre Freundin zu erreichen, um die sie sich Sorgen macht, weil sie mit blauen Flecken im Supermarkt getroffen hat.
Mittlerweile ist es Sommer und eines Tages taucht sie unerwartet auf. Ihr Gesicht ist ein kleines, weißes Oval, ihr Lächeln vorsichtig. Ihr macht Smalltalk. Du wartest. Plötzlich sieht sie dich direkt an. Es tut mir leid, sagt sie. Sie zögert und holt tief Luft. Gestern war es besonders schlimm. Er hat mitbekommen, dass ich mich heimlich auf einen Job beworben habe. Sie beginnt zu erzählen. Von den ersten rauschhaften Wochen und Monaten mit ihm, davon, wie er sie mit Blumen überraschte oder einer Fahrt im Cabrio oder einem Wochenende in Lissabon, davon, wie sie schon nach 3 Monaten bei ihm einzog, weil es ihr richtig erschien, davon, wie er immer nur mit ihr alleine sein wollte, wie er sagte, er wolle sie nicht teilen und wie schmeichelhaft sie das fand, davon, wie sie erst gar nicht bemerkte, dass sich in der Beziehung etwas veränderte, davon, wie er anfing, ihre Figur zu kritisieren, sagte, sie müsse ein paar Kilo abnehmen. Davon, wie sie mit ihm auf einen beruflichen Erfolg anstoßen wollte und er sagte, so wichtig sei ihr Job nun auch wieder nicht. Davon, wie er immer öfter gereizt auf sie reagierte, sich über sie lustig machte. Davon, wie er das erste Mal ein Glas nach ihr warf und sie nicht glauben wollte, dass er wirklich vorhatte, sie zu treffen. Davon, wie er zum ersten Mal zuschlug und sie sich fragte, was sie getan hatte, um ihn so zu provozieren. Davon, wie sie lernte, seine Stimmungen zu lesen, auf die kleinsten Details zu achten, damit er keinen Grund hatte, wütend zu werden. Davon, wie sie damit scheiterte, immer wieder. Davon, wie klein sie sich fühlt und wie sehr sie sich schämt dafür, dass sie das alles hat passieren lassen. Trotzdem will sie ihn nicht verlassen. Sie sagt, ich kann nicht. Ich liebe ihn. Und ich verdiene gerade nichts. Ich brauche ihn. Was bin ich ohne ihn? Du sagst, es ist nicht deine Schuld. Du spürst, dass sie noch nicht bereit ist, die Hoffnung aufzugeben. Du möchtest sie gerne schütteln, möchtest sagen, er ist das Problem, nicht du. Aber du sagst nichts, sondern hältst sie einfach im Arm.
Nicht wehrlos. Frauen gegen Gewalt. So heißt der Tag heute. Und im letzten Teil dieser Sendung soll es sich eindeutig darum drehen, dass wir alle wegkommen müssen von diesen Opfererzählungen, von den Stigmatisierungen der Frauen. Und das bedeutet auch, dass Frauen öffentlich mehr Raum und eine höhere Stellung annehmen müssen. Da könnte man natürlich sagen, das höchste Amt im Land war jetzt 16 Jahre mit Bundeskanzlerin Merkel besetzt und sie könnte ein leuchtendes Vorbild sein. Aber mit dieser Rolle habe Angela Merkel sich all die Jahre schwer getan. Das meint Barbara Kostolnik in einem Kommentar.
Wir sind nicht Finnland, wir sind nicht Neuseeland. Dort regieren junge Frauen, junge Mütter. Selbstverständlich und selbstbewusst. In Deutschland geben nach wie vor überwiegend alte, weiße Männer den Ton an, vor allem in der Politik. Auch wenn die Bundeskanzlerin seit 16 Jahren an der Spitze dieses Landes steht, dass dadurch massenhaft Frauen in die Politik, in Führung gedrängt worden wären, ist definitiv nicht passiert. Liegt es an Angela Merkel? Ja und nein. Natürlich ist die Kanzlerin das beste Role Model, das es geben kann, eine Frau. Im Kanzleramt, mit aller Macht und der Richtlinienkompetenz. Das war, wir spulen 16 Jahre zurück, damals undenkbar. Nicht umsonst wurde Merkel zu Beginn wahlweise als das Merkel, also als ein Neotrum bezeichnet. So unvorstellbar war vielen der Gedanke, eine Frau könnte ins Kanzleramt eingezogen sein. Und es hörte auch danach nicht auf. Mutti, die Erfindung der hauptsächlich männlichen Hauptstadtpresse, war unter keinen Umständen ehrerbietig, sondern verletzend, abwertend gemeint. Nein, Angela Merkel hatte keine leichte Zeit. Aber hat sie etwas daraus gemacht? Hat sie Frauen in Deutschland ermutigt, ermuntert? Hat sie ihnen gezeigt, Politik ist es wert, in den Nahkampf zu ziehen? Die Kanzlerin hat sich, das ist bekannt, im Inner Circle immer mit Frauen als engen Beraterinnen umgeben. In ihrem weiteren Kreis, auch das kann man nachvollziehen, finden sich Männer der Sorte Altmaier und Braun oder Pofalla, loyale Zeitgenossen, die nicht aus sich und reinem Macho-Denken heraus ohne jeden Skrupel an die Spitze drängen. Die Macho-Männer hat Merkel eiskalt abserviert. Ganz oft wurde den Kochs, den Wulfs oder den Oettingers erst in der allerletzten Sekunde bewusst, das war's jetzt. Merkel hat zur Sache der Frauen lange geschwiegen. Sie hat wenige Frauen ermuntert und noch weniger zu einer Karriere verholfen, von Annegret Kramp-Karrenbauer einmal abgesehen. Vielleicht, weil es ihr schlicht nicht wichtig war. Nein, Angela Merkel hat viel erreicht für sich, für das Land. Für die Frauen kann Mann und Frau das leider nicht sagen.
Ein Kommentar von Barbara Kostolnik. Und Frauen aus der Opferrolle zu holen, das ist eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung. Was passieren muss, Justine Glatz-Otschek ist psychologische Beraterin und systemische Therapeutin mit Praxis in Wiesbaden. Schön, dass Sie noch da sind.
Ja, vielen Dank.
Wieso wären denn weniger Frauen Opfer von Gewalt, wenn wir mehr Frauen in einflussreichen Führungspositionen hätten?
Die Frage ist, wie wir unsere Realität wahrnehmen. Und es ist wichtig, dass wir Frauen wahrnehmen als präsente und als präsente Personen, die gleichberechtigt sind mit Männern. Die Idee, mit der wir nach wie vor immer wieder konfrontiert sind, dass man Frauen Bestimmtes nicht zutraut, dass Frauen nicht Entscheidungen nicht treffen können, Verantwortung nicht übernehmen könnten, das ist etwas, mit dem wir tagtäglich konfrontiert sind und mit dem tatsächlich auch langsam ein Schluss sein sollte. Mhm. Denn Frauen wollen gleichberechtigt sein, haben eine Stimme. Und dazu gehört es aber auch, dass wir aufhören, gesamtgesellschaftlich in Stereotypen zu denken, die schon längst überholt sind.
Es geht ja auch darum, so Vorstufen der Gewalt zu erkennen und zu bekämpfen. Also was haben denn zum Beispiel günstige Mieten? Was haben gut erreichbare und kommunizierte Therapieangebote damit zu tun?
Naja, wenn wir an das Thema denken, dass eine Frau sich vielleicht aus einer gewaltvollen Beziehung trennen möchte, dann können es viele im ersten Moment nicht tun, weil sie Sorge haben, dass sie keine Wohnung finden werden, dass sie für die Miete nicht aufkommen können. Beraterinnen in Frauenhäusern zum Beispiel wissen sehr genau, dass ökonomische Gründe häufig ein Grund sind, warum Frauen sich nicht von ihren Partnern trennen, weil sie nicht wissen, wie sie das Leben vielleicht auch als alleinerziehende Mütter bewerkstelligen sollen. Und das ist ein großes Problem.
Ja, und damit sind wir ja auch beim Thema Geld. Ne? Also wieso ist es denn wichtig, dass Frauen also nicht nur eigenes Geld verdienen, sondern auch genauso gut bezahlt werden wie die Männer? Wir haben 2021 immer noch Unterschiede in der Bezahlung zwischen Männern und Frauen.
Ja, und das ist möglicherweise eine Entwicklung, bei der wir viel zu lange auch weggeschaut haben, dass Frauen nach wie vor nicht anscheinend gleichberechtigte Personen in der öffentlichen Wahrnehmung so gesehen werden. Frauen wird vieles nicht zugetraut und Frauen gelten nach wie vor
in seiner stereotypen Vorstellung als die liebevollen Versorgerinnen, die sich kümmern, die zurückstecken und die vor allem hinter dem großen, starken Mann stehen, aber im Hintergrund bleiben.
Das hat ja auch was mit unserer eigenen Sprache zu tun. Also wie kann ich denn mit meiner eigenen Wortwahl dafür sorgen, Frauen nicht zu stigmatisieren? Vielleicht auch gerade, wenn ich eben über Frauen spreche, die Opfer von Gewalt geworden sind.
Na, zum Ersten wollen viele betroffene Personen von Gewalt auch gar nicht als Opfer betrachtet werden. Weil Opfer, das ist ein polizeilicher Begriff, ein kriminalistischer Begriff, Opfer können wir alle werden. Aber dann ist die große Frage, wie gehen die Betroffenen damit um? Und deswegen ist der Begriff betroffene Person viel stimmiger und beinhaltet auch eine Aktivität, die von den Betroffenen ausgehen kann. Opfer sind passiv, Opfer machen nichts. Und Sprache formt unser Realitätsempfinden. Und so wie wir sprechen, sehen wir die Welt. Dazu gibt es unzählige Studien mittlerweile, dass die Wortwahl sehr wichtig ist, weil sie unsere Welt schafft und unser Verständnis vom Leben und von einem Miteinander auch schafft.
Ich streiche sofort das Wort Opfer aus meinem aktiven Wortschatz. Vielen Dank schon mal dafür, direkt was
da gelernt. Werden sich viele Betroffene freuen.
Aber Sie hatten gerade am Anfang vom Gespräch hatten Sie schon angedeutet, es ist wichtig, dass wir nicht pauschalisieren. Aber wie schaffen wir das denn? Wie schaffen wir es denn genau auf eine Frau, auf den einen Mann zu gucken?
Ich denke, es ist wichtig zuzuhören. Und zuzuhören, was die betroffenen Personen, aber auch was die gewalttätigen Personen brauchen und sich wünschen. Wenn wir davon ausgehen, dass es eine Art von Gewalt gibt, die eigentlich nichts mit uns zu tun hat, die gehört zu den anderen, dann werden wir nie wirklich verständnisvoll sein. Es ist wichtig zu verstehen, Gewalt geht uns alle an, Gewalt kann uns allen passieren, geschehen. Und dann ist es wichtig, dass wir ein Netzwerk haben, das uns auffängt. Wir wissen nicht, was betroffene Personen wirklich benötigen, was sie gerade brauchen, weil die Dynamik in einer Beziehung ja unglaublich komplex ist. Und nur weil wir das Glück haben, vielleicht gerade in dem Moment nicht von Gewalt betroffen zu sein, heißt es nicht, dass wir ein Recht darauf haben zu entscheiden, was Personen, die betroffen sind von Gewalt, tun sollten und was das Richtige wäre. Also es gilt immer zu fragen, was brauchen die Personen?
Wenn wir beim Streichen gerade schon sind, ich glaube, was immer so darüber schwebt, ist diese Frage, ja, warum geht die nicht einfach? Warum trennt sie sich nicht einfach? Ist das eine Frage, die wir auch aus dem kollektiven Gedächtnis streichen müssen?
Unbedingt. Unbedingt. Denn Betroffene, wenn wir mit ihnen sprechen, dann haben sie häufig noch eine Hoffnung. Ich meine, man ist ja irgendwann zusammengekommen, hat sich verliebt, hat gemeinsame Wünsche, hat gemeinsame Träume. Und mit einer Trennung sind in vielen Fällen auch Ängste verbunden, wirtschaftliche Ängste. Aber auch vielleicht, weil es Personen sind, Frauen sind, die Gewalt auch erlebt haben, vielleicht auch in ihrer Kindheit, in früher vorhergegangenen Beziehungen. Und betroffene Personen von Gewalt, aber auch von sexualisierter Gewalt, erleben nach wie vor, dass wenn sie mit dem Thema an die Öffentlichkeit treten, sie ganz häufig den Kürzeren ziehen. Weil sie müssen rechtfertigen und sie müssen Beweise bringen, was juristisch natürlich richtig ist. Aber trotzdem, sie werden häufig als die Schuldigen gesehen. Als diejenigen, die es haben, so weit kommen lassen. Und das ist ja nach wie vor die Realität. Betroffene Frauen von Gewalt, auch von häuslicher Gewalt, sie werden ganz häufig gefragt, ja, warum hast du es denn vorher nicht gewusst? Und das ist natürlich zusätzlich zu der Belastung, die in der Beziehung existiert, ja auch nochmal ein Stigma. Damit möchte sich niemand, wenn man die Wahl hat, wirklich auseinandersetzen. Und das ist enorm belastend.
Justine Glatz-Otschek ist psychologische Beraterin und systemische Therapeutin mit Praxis in Wiesbaden. Nicht wehrlos, Frauen gegen Gewalt. Das war der Tag heute und klar geworden ist, das Narrativ ist so wichtig. Nicht nur schwache Frauen werden Opfer häuslicher Gewalt und nicht nur aggressive Typen können zu Hause zuschlagen. Jede dritte Frau in Deutschland. Also man kann sagen, jede und jeder von Ihnen, die jetzt gerade zuhören, kennt mindestens eine Frau, die mindestens einmal in ihrem Leben von körperlicher und oder sexualisierter Gewalt betroffen ist. Und darüber müssen wir reden und da müssen wir genau hinschauen, fair sprechen und den Einzelfall betrachten. Mein Name ist Bianca Schwarz. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.